Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen, vor allem unsere Gäste. Heute ist die Hauptperson Frau Professor Kantorczyk, die Sie schon nicht mal im Katalogus Professorum vor sich sehen. Und es sind weitere Gäste mit, ihren Mann mitgebracht, Herr Professor Händler, der hier auch schon war in diesem Raum und dessen Bericht auch schon gedruckt ist, ist aus Interesse auch mitgekommen. Sie wissen, dass wir eine bestimmte Einteilung haben bei diesen Zeitzeugensitzungen. Es ist ja ein Seminar, das nicht nur Zeitzeugensitzungen hat, sondern wir haben hier vier, die wir noch ergänzend mit einbringen. Und Frau Kantorczyk war freundlicherweise bereit, also hier noch einmal mitzumachen. Ich lege da ganz großen Wert drauf. Und je mehr wir in den Zeitzeugenbänden haben, desto besser ist dieser Teil der Vergangenheit dokumentiert. Und jetzt haben wir vier Referenten, die für die Transkription suchen. Sorgen, die möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Haben wir Katrin Altmann, das ist wunderbar. Dann haben wir Jutta Harder, die auch da. Ja, wunderbar. Und dann haben wir Anne Witzenbauer, das ist mir bekannt, das ist richtig. Und Tobias Schneider, ja. Es hat sich neulich bewährt, dass wir das mechanisch aufteilen, die Transkription. Nachher also in 15, 30 und so weiter Minuten. Sie haben das Programm F4 und ich denke, dass es dann laufen wird. Nun, Frau Kantorczyk ist in Rostock bekannt als die Fachvertreterin für osteuropäische Geschichte. Wie gesagt, Sie haben das hier im Katalogus jederzeit zum Wiederaufrufen, wenn Sie es mögen. Und das ist ja sehr praktisch als Nachschlagewerk. Und ansonsten, nicht wahr, wird Frau Kantorczyk berichten. Wir haben es früher so gehalten, dass wir Leitfragen gestellt haben. Davon halte ich inzwischen nicht mehr so sehr viel, weil ich es besser finde, wenn wir im individuellen Entscheidungslauf, wie unsere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sich sehen und sich darstellen, wie sie so aufnehmen und das so dokumentieren. Methodisch haben wir letztlich in der letzten Sitzung schon recht ausführlich darüber gesprochen. Sie haben also den Vorteil, dass Sie sowohl das Methodische schon wissen und dass Sie heute eine Zeitzeugin haben, die nicht ohne Interesse von meiner Seite ausgesucht worden ist. Jetzt haben Sie, liebe Frau Kantorczyk, das Wort und wir gehen dann in die Präsentation. Sie dürfen sitzen, Sie müssen aber nicht sitzen.
Ich bedanke mich für diese Einladung. Ich bin nicht Vertreter für die osteuropäische Geschichte, sondern ich bin Slawist
mit vorwiegend
Sprachwissenschaft, aber auch für interkulturelle Kommunikation und vielen Fragen, die mit Russland oder Polen zusammenhängen. Ich hatte das Glück, vor einiger Zeit so ein Seminar schon mal zu erleben. Und es ist mir auch gelungen, einige Bände Ihrer Vorarbeit zu erreichen. Ich muss ja nicht sagen, woher ich sie habe. Und kenne deshalb das Konzept dieser Veranstaltung, bin fasziniert, gerade als Herr Professor Händler aufgetreten ist, ich gemerkt habe, auch wie viel Resonanz bei den Zuhörern so ein Seminar stößt. Und ich freue mich natürlich insbesondere, dass ich nur ein paar Wochen nach meiner Immunisierung die Möglichkeit habe, wieder mal etwas zu machen. Leider Herrn Krüger etwas, weil er so viel Zuhörer hat. Ich hatte in den letzten zwei Jahren meistens so 15, was natürlich für ein Seminar auch immer ganz gut war und durchaus positiv. Ich hatte ein paar Daten vorgegeben bekommen und habe daraufhin beschlossen, dieses Seminar für mich so zu strukturieren, Kantorczyk Slawistik auf dem Hintergrund politischer Ereignisse. Und ich denke mal, dass wir da etwas anfangen können und ich vermute, dass Sie über meinen Lebenslauf und über das, was ich Ihnen sagen werde, genügend Anhaltspunkte zum Streiten, Diskutieren, Erfragen finden werden und darauf freue ich mich. Meinem Lebenslauf entnehmen Sie, das ist also der kurz gefasste und der kürzeste Lebenslauf, den Sie jemals gesehen haben, von 1943 bis 1994, ein paar Jahre kommen dann noch dazu. Sagt Ihnen schon, dass ich, da ich 43 in Stettin geboren bin, natürlich das entscheidende Datum 8. Mai 1945 nicht bewusst erlebt habe. Im April 1945 ist meine Mutter mit ihren beiden Kindern, den kleinen Kindern, mit einem Schiff aus Stettin kommend über das Oderhaff nach Rügen gelangt. Wir waren von dieser Zeit an Flüchtlinge. Meine Verwandten in Westdeutschland waren Vertriebene, wir blieben die ganze Zeit Flüchtlinge und es war auch nicht üblich, diesen Namen Vertriebene zu verwenden. Auch das nächste Datum, 7. Oktober 1949, ist an mir unbewusst vorübergegangen. Ich war gerade in die Schule gekommen, in Paro bei Stralsund, in einem Dorf, das an einem Militärstützpunkt lag. Es war Militärstützpunkt im Dritten Reich, es wurde dann Militärstützpunkt in der DDR und es ist auch jetzt wieder eine gut funktionierende militärische Einrichtung. Wir waren untergebracht in den Kasernen, später dann, als die kasernierte Volkspolizei gegründet werden sollte, brauchte man die wieder und da wurden wir dann etwas umgesiedelt. Das zweite Mal aber ist natürlich unter ganz anderem Gesichtspunkt. Eingeschult worden bin ich in einer Dorfschule, in der eine Lehrerin in drei Klassen gleichzeitig unterrichtete. Wie ich hörte, hat Berlin dieses Konzept gegenwärtig auch bereits ausprobiert. Meine Erfahrungen waren damals wahrscheinlich nicht die besten, aber ich habe dennoch einiges gelernt an Lesen, Schreiben, Rechnen. Meine Begleiter im Schulranzen waren ein Griffelkasten, eine Schiefertafel und ein Schwamm, an die ich mich sehr gut erinnern kann. Und ich erinnere mich an eine Episode am Ende der ersten Klasse, das muss ja im Sommer gewesen sein, als die Kartoffeln noch blühten, waren wir Kartoffelkäfer sammeln. Wie ich in diesem Jahr aus der Ostsee-Zeitung erfuhr, erinnerte man sich an diese Zeit. Angeblich hatten die Amerikaner mit ihren Flugzeugen, ich weiß gar nicht, wie man das macht, vom Flugzeug was abzuwerfen, Kartoffelkäfer abgeworfen, um die neu gegründete DDR in ihrer Landwirtschaft zu schädigen. Für uns Kinder war das natürlich eine interessante Sache. Wir bekamen Gläser in die Hand und füllten die mit Kartoffelkäfern und dann bekamen wir die ersten Schreibhefte dafür. Das ist eine Episode aus meiner Kindheit. Dann der 17. Juni 1953. Ich kann mich erinnern, in der 4. Klasse wurde über Politik ohnehin nicht gesprochen. Die Lehrer sprachen nicht über Politik. Unsere Klassenlehrerin war eine ältliche Dame mit humanistischer Bildung, die ohnehin kein Interesse für Politik hatte. Auch die anderen vermieden es weitgehend, mit uns zu sprechen. Ich weiß nur, dass wir sehr früh nach Hause geschickt wurden und die Lehrer immer irgendwie geheimnisvoll taten, was eigentlich da passiert war. Darüber wurde zumindest mit diesen kleineren Kindern nicht gesprochen. Auch das nächste Datum, 56, 23. Oktober, kenne ich nur von dem Begriff her Konterrevolution in Ungarn. Das war der Wortschatz der DDR. Also mit Euphemismen, mit denen ich mich jetzt in den letzten 10 Jahren fest beschäftigt habe, bin ich eigentlich schon aufgewachsen, ohne zu wissen, dass es Euphemismen sind. Über den ungarischen Volksaufstand habe ich eigentlich erst während meines Studiums etwas erfahren und noch später, nachdem Gorbatschow an der Macht war und meine russischen Freunde mir dann erzählt haben, was eigentlich los war. Ihre Männer waren in Ungarn und da sah das Ganze natürlich schon wieder etwas anders aus. Also politische Bildung in der Schule war zunächst einmal kaum vorhanden. Ich habe den klassischen DDR-Bildungsweg durchlaufen. 8 Klassen Grundschule und dann 4 Klassen Oberschule, später dieses erweiterte Oberschule. Man hätte auch die Möglichkeit gehabt, nach 10 Jahren die Schule zu verlassen. Ich hatte dann eine Mittelschulreife erlangt, mit der man zur Fachschule hatte gehen können. Ansonsten war dieses System ja einheitlich in der ganzen DDR. Es gab da kaum Ausnahmen, bis auf ein paar Spezialschulen, die es gegeben hat. Ich gehöre noch zu denen, die einen Religionsunterricht hatten, bei einem sehr guten Pfarrer, der uns zum Beispiel etwas von Lambarene erzählt hatte und Schweizer und Diaz zeigte, etwas, was wir in dieser Zeit alles gar nicht kannten. Ich habe erst später begriffen, dass mir mein Religionsunterricht auch im Studium dienen kann. Denn während des Studiums, in einer der ersten Stunden des Literaturunterrichts, fragte mich mein Professor, Professor Rath, über den ich noch sprechen werde, wer von Ihnen hat denn Religionsunterricht gemacht? Ich guckte mich vorsichtig um und sah, dass niemand offensichtlich. Ich habe dann gedacht, naja, habe ich da auch gelernt im Religionsunterricht? Gibt es ein Gebot, also musst du schon die Wahrheit sagen? Meldete mich ganz vorsichtig und habe gesagt, ich? Ja, sagte er. Wie wollen Sie den Puschkin verstehen, wenn Sie keinen Religionsunterricht hatten? Wir behandeln heute den Postmeister und das beginnt so, der Postmeister kommt rein, an der Wand hängen die Stiche vom Gleichnis dem verlorenen Sohn. Wenn Sie das nicht wissen, wie können Sie Rembrandt verstehen? Sie können die russische Geschichte nicht begreifen, die russische Kunst. Sie brauchen einfach Kenntnisse auf diesem Gebiet. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil bisher dann in der Oberschule Lehrer natürlich anders reagierten. Politischer Unterricht fand vorwiegend in der Oberschule statt. Und hier, merkte ich, war ein anderer Ton. Das hing ganz sicherlich, wie immer im Leben, und das habe ich mein ganzes Leben durchgespürt, ganz egal, welcher Konfession, Nationalität oder Religion die Menschen sind, sehr vieles einfach von ihrer Person abhängt und danach auch die Sache bewertet und beurteilt werden kann. Staatsbürgerkundeunterricht wurde von unserem Direktor gegeben, der Staatsbürgerkunde und Geschichte unterrichtet hat. Seitdem war mir der Geschichtsunterricht verhasst. Diese Kombination Geschichte, Staatsbürgerkunde war häufig, es gab Funktionäre, die die Parteilaufbahn gewählt hatten und dann überzeugt wurden, Lehrer zu werden, weil Lehrer gebraucht wurden. Unser Lehrer verstand von Pädagogik nichts, von dem Fach so sehr viel wohl auch nicht, und wir hatten immer den Eindruck, er hatte gerade das Neue Deutschland gelesen oder damals noch Freie Rundschau und hat uns dann Phrasen stark ideologiert, versucht über Phrasen etwas über den Staat und vor allem über die befeindeten beiden deutschen Staaten beizubringen. Das war also ziemlich gräulich, und seit der Zeit bewundere ich Leute, die sich mit Geschichte befassen und so etwas als Beruf machen, und weiß natürlich inzwischen, dass es auch anders sein kann. Nach den Ferien waren regelmäßig ein paar Lehrer verschwunden oder, wie es in unserem Wortschatz hieß, sie waren abgehauen. Sie hatten Republikflucht begangen, sie hatten den Staat verlassen, sie hatten den Staat verraten. Also das waren die ideologisierten sprachlichen Ausdrücke für diesen Zustand, und ich denke mal, in der Schule war es für die Gesamtschule sehr schwer zu arbeiten. Man musste dann plötzlich einen neuen Lehrer haben, man musste einspringen, man musste verlegen. Das war auch für die Schüler häufig schwierig. Die Ideologisierung in der Oberschule hatte ganz eigenartige Tendenzen. Wir hatten einen FDJ-Sekretär, der alles sehr ernst nahm, in Anführungsstrichen, und mit uns Fahnenappelle machte, und irgendwie lag mir diese Sache nicht so richtig. Zum Beispiel übte er mit uns Sprüche ein, die wir auf der Demonstration vom 1. Mai dann äußern sollten. Einen habe ich mir gemerkt, der war so dumm, den konnte man wirklich nicht aussprechen. Wir brauchen einen Vogelbauer für den Herrn Konrad Adenauer. Ein Vogelbauer ist zu klein, es muss ein Raubwildkäfig sein. Ich war 16, 17 und fand das einfach für jemanden in der Oberschule besucht, das kann man nicht sagen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich natürlich nicht getraut zu sagen, das kann ich nicht, sondern habe dann eben den Lippen bewegt, weil ich wusste, es wird ein bisschen aufgepasst, und bin dann mitmarschiert, aber ich habe mich sehr unwohl gefühlt, muss ich sagen. Es war für mich einfach peinlich. Oder es gab eine Situation, da sollten alle Schüler, die Trotzköpfchen und Karl May lasen, ihre Bücher mitbringen und die Bücher verbrennen. Ich hatte von Bücherverbrennung noch nichts gehört und habe diese Parallelen natürlich erst später gesehen, wie politisch unklug so etwas sein kann in einer Zeit kurz nach dem Krieg. Bücher waren für mich heilig. Wir hatten zu Hause selbst kaum Bücher. Ich ging in die Bibliothek oder borgte mir die Bücher von Freunden, und selbst wenn ich Trotzköpfchen und Fanmai gehabt hätte zu Hause, ich hätte es natürlich nicht mitgebracht, weil ich fand, ein Buch kann man nicht verbrennen, das geht einfach nicht. Insgesamt hatten wir aber einen sehr guten Fachunterricht, wir hatten sehr gute Lehrer, und das Abitur, das damals abgelegt wurde, denke ich, hat tatsächlich uns geholfen. Aus meiner Klasse haben fast alle studiert und sind alle etwas geworden und haben sich in ihrem Leben behauptet. Den 13. August 1961, das ist das nächste Datum, habe ich auf dem Zeltplatz in Prerow verlebt, auf dem ich im Sommer gearbeitet habe, um Geld zu verdienen, und habe durch junge Leute, die mit dem Motorrad aus West-Berlin dort zelten waren, erfahren, dass eine Mauer gebaut wird und sie ganz dringend zurück mussten. In den Diskussionen hieß es, und ich muss ehrlich sagen, das hat mich überzeugt, es ist klar, dass eine Mauer gebaut werden muss, denn wir müssen verhindern, dass unsere gut ausgebildeten Fachkräfte diesen Staat verlassen. Sie haben auf Staatskosten studiert, und ich befand mich in einer Situation, von zu Hause aus hätte ich nicht studieren können. Die finanziellen Möglichkeiten waren nicht da, wo ich gesagt habe, das ist ein Staat, in dem du studieren kannst. Und diese Möglichkeiten sind da. Ich habe also zu dieser Zeit noch durchaus positiv reagiert und bin eigentlich erst viel später während des Studiums mit Fragen konfrontiert worden, die ich mir vorher selber gar nicht gestellt hatte, dass das keine Lösung auf Dauer sein kann. Das Studium 61 bis 66. Ich hatte den Studienwunsch, Dolmetscher zu werden, Dolmetscher für Russisch und Englisch, wollte auf jeden Fall studieren und auf jeden Fall ein Fach, in dem es weder Mathematik noch Physik gab. Sprachen waren ohnehin keine Favoriten. Dolmetscher wurde mir sehr schnell als Berufswunsch ausgeredet, weil es schwierig war, als Dolmetscher heranzukommen. Das gab es bei uns nur in Berlin und Leipzig. Und die Auswahl war sehr groß und da wurde von Lehrern gesagt, das lass man lieber, das ist nicht besonders empfehlenswert. Und ich wollte ohnehin als zweiten Berufswunsch habe ich Lehrer für Englisch und Russisch werden, hatte mich in Greifswald beworben, das war so schön dicht an meiner Heimatstadt Bad gelegen, wurde abgelehnt, weil diese Fachrichtung sehr stark überlaufen war und meine Bewerbungsunterlagen landeten in Rostock für ein Studium, das mir nichts sagte, Diplomstatistik. Davon hatte ich noch gar nichts gehört und habe mich dann erkundigt, mich beraten mit meiner Russischlehrerin, die sagte also, das ist das Beste, was dir passieren kann. Ein Diplomstudium, das gibt es heute ganz selten und das machen wir unbedingt. Ich kam nach Rostock. Zur Geschichte der Slawistik werde ich ohnehin noch etwas sagen. Ich muss natürlich das Forum ein bisschen nutzen. Ich bin doch der letzte Slawist, den Sie hier sehen in Rostock. Denn mit mir wird das Institut geschlossen. Und das muss ich natürlich jetzt überall ein bisschen ausnutzen, wenn es reinpasst. Aber Sie sagen mir dann sowieso, wenn es nicht weitergeht. Und die Studenten auch. Wir hatten hervorragende Hochschullehrer in dieser Zeit, in der ich studiert habe. Allen voran Professor Raab, er war Literaturwissenschaftler mit humanistischer Bildung, geboren in Böhmen, hatte Russisch in der Kriegsgefangenschaft gelernt und war in Rostock nach einer Zeit, 1946 ist die Slawistik in Rostock eröffnet worden, und nachdem der erste Rektor abberufen wurde, gab es hier nur Interimslösungen. Er war der erste richtige feste Rektor, der bis zu seinem Tod 1969 das Institut geleitet hat. Er war derjenige, der mit ungeheuren Anforderungen an uns Studenten geprägt hat. Es waren 6 Studenten, die immatrikuliert wurden für diesen Sonderstudiengang, Diplomslawistik. Ich weiß bis heute nicht, wie ich da hineingekommen bin. Wahrscheinlich, weil ich Arbeiterkind war und die Auslese natürlich immer war, erstens Arbeiterkinder sollte studieren, zweitens Intelligenz. Aber Arbeiterkinder war ja Arbeiterkinder A und B. Die einen Arbeiterkinder, die ersten besten Arbeiterkinder waren die, deren Eltern in der Staatssicherheit, in der Armee arbeiteten oder im Staatsapparat. Die galten als Arbeiterkinder, ganz egal, was die Eltern machten. Und dann kamen die richtigen Arbeiterkinder, so wie ich. Und dann kamen, also Arbeiterbauern waren ja zusammen dann. Und dann kamen die anderen, was sich auch in der Höhe des Stipendiums unterschied. Ich bekam also als Arbeiterkind automatisch 220 Mark. Davon konnte man Miete geben bei 10 Mark Miete fürs Wohnheim. Und billigen Lebenshaltungskosten. Die anderen bekamen dann eben nur 180, allein aufgrund dieser Tatsache. Wobei Arbeiter natürlich mehr verdienten. Also wenn die Eltern Arbeiter waren, haben sie ja mehr verdient als vielleicht ein Lehrer oder ein Arzt. Nach dem 22. Parteitag der KPdSU im Oktober 1961 wurde unsere Gruppe aufgestockt durch noch 4 Studenten. Wir waren dann also 10, von denen 8 den Abschluss gemacht haben. Mein Studium war insgesamt immer sehr stark verbunden mit der Sowjetunion und vor allem mit den Parteitagen der KPdSU, die bei uns immer eine Rolle spielten. Aber konnte man mit dem Studium ganz gut verbinden. Das ging noch einigermaßen. Professor Raab war derjenige, der uns unheimliche Forderungen gestellt hat. Eine davon war, im dritten Studienjahr führte er ein Spezialseminar durch und sagte, es gibt ein Igorli, das ist aus dem 12. Jahrhundert, Verfasser unbekannt. Es gibt eine Übersetzung, die Übersetzung ist schlecht. ich muss eine neue machen, Sie machen jetzt mal die Rohübersetzung. Das ist seine Ausgabe, hinten hat auch erwähnt, dass Studenten in einem Spezialseminar die Übersetzung gemacht haben. Die Rohübersetzung mussten wir aus dem Altrussischen machen. Das ist also so, als wenn Sie Althochdeutsch mal lesen. Und das konnten wir aber im dritten Studienjahr. Im dritten Semester, dritte Studienjahr war es. Das konnten wir. Wir haben uns also dann hingesetzt. Er fragte auch nie, wie wir damit fertig werden, sondern die Ergebnisse haben wir in den Seminaren besprochen. Und er hat dann das Igor-Lied herausgebracht. Er hat auch die sechsbändige Pushkin-Ausgabe herausgebracht, die dann in der ganzen Welt berühmt wurde. Und die Standardausgabe, die heutzutage immer noch ist. Während des Studiums habe ich etwas mitgemacht, was mir im Nachhinein als sehr positiv erscheint. Nach jedem Semester machten wir Praktika. Ich war also im Hinsdorf-Verlag und habe als Lektor gearbeitet. Wir haben als Studenten im Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft gearbeitet, Buchlesungen gehalten. Ich musste also im zweiten Studienjahr zur Propagierung der Sowjetliteratur Buchdiskussionen führen. Dummerweise kam ich gerade in die Bibliothek, in die Bezirksbibliothek, in die Bredelstraße, in die Bredel-Bibliothek. Und das war natürlich einfach hart. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich hatte Fachleute vor mir und war ein kleiner Student mit geringen Kenntnissen. Aber die waren auch sehr nett zu mir, muss ich sagen. Wir sind aber einfach durch die Anforderungen, die unsere Hochschullehrer gestellt haben, ständig mit praktischen Fragen konfrontiert worden und kriegten ungefähr so eine Vorstellung, was wir einmal nach dem Studium anfangen wollten. Professor Raab schickte mich zum Beispiel im vierten Studienjahr für ein paar Monate in eine Schule, wo ich Russischunterricht geben sollte, weil da ein Lehrer fehlte. Oder er organisierte über das Reisebüro Intourist, die haben sich auf Jugendreisen spezialisiert, die erste Reise von Studenten in die Sowjetunion. Auf die Krim, nach Kiew und nach Moskau. Das war für uns natürlich alles etwas, wo wir innerhalb des Studiums enorm viel gelernt haben, enorm viel aufgenommen haben. Ich musste im vierten Studienjahr als erste Studentin überhaupt einen Artikel schreiben und war dann eigentlich geprägt für mein Leben, wie schwierig es ist, all das zu beachten, was man braucht, um einen Artikel zu verfassen. Nach dem ersten Studienjahr haben wir als Dolmetscher, Übersetzer, Begleiter von Touristengruppen gearbeitet. Also, obwohl ich Polnisch erst in der Universität gelernt habe, war ich nach einem Jahr so weit, dass ich eine Gruppe 14 Tage durch die DDR führen konnte. Das war die Brigida Kirsten, die uns das beigebracht hat, enorm. Dann hatten wir Professor Müller, er war sehr lange Dr. Müller, er war nicht Mitglied der SED und bei ihm dauerte es, bis er eine Professur kam, sehr lange, der uns an die Sprachwissenschaft herangeführt hat und auch mit Altrussisch, Altkirchenslawisch beschäftigt hat, mit Sprachvergleich, also auch eine sehr breite Ausbildung, die wir hatten, die heutzutage anzutreffende, sehr starke Spezialisierung von Professoren gab es damals nicht. Sie waren alle breit ausgebildet und kannten sich in mehreren Disziplinen aus. Also ein Literaturwissenschaftler konnte auch etwas zu Übersetzungstheorien sagen oder zur Sprachgeschichte und umgekehrt. Das ließ danach bei all denen, die nach 1968 nach der Hochschulreform an die Universität kamen. Wir hatten hervorragende Sprachlehrer, Herrn Witte, Herrn Janetzko, die Frau Hudi. Und ich habe daraus erkannt, dass die heute praktizierte Art und Weise, dass man eine Sprache nur bei Muttersprachlern lernen kann, nicht die günstigste sein muss. Weil gerade in den Grundkursen man eine Sprache möglicherweise besser erlernt, wenn der Sprachlehrer im besten Falle beide Sprachen als Muttersprachler spricht. Wenn nicht, dann aber die Fremdsprache so spricht, dass er auch immer erklären kann, was sonst wegfällt, weil das Sprachverständnis noch nicht da ist. Professor Raab, der mich sehr stark gefördert hat, war es auch, der mich eines Tages fragte, ob ich nicht Mitglied der SED werden wollte. Das war für mich kein Problem. Ich kannte Leute, meinen damaligen Mann, den ich als Studentin hatte, kennengelernt, meinen Schwiegervater, der Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei gewesen war, er kam die wurde dann umgesiedelt. Meine spätere Kollegin Irene Mirlis, das waren alles Menschen, die ich mochte, die ich akzeptierte, die für mich in irgendeiner Weise einen Vorbildcharakter hatten und die ich als Menschen schätzte. Und darüber war es für mich kein Problem, weil ich mir sagte, wenn man in der Partei ist, kann man das, was einem jetzt nicht gefällt, besser beeinflussen, korrigieren, man kann etwas verändern. Ich sehe es aus heutiger Sicht natürlich anders, denke aber, dass man, wenn man 20 ist, einfach diese Illusion haben muss. Man muss das Gefühl haben, man kann was verändern, man wird etwas verändern, ohne das ist überhaupt keine Entwicklung möglich. Das war dann kein Problem für mich und ich dachte, Argument war auch da immer, Sie als Arbeiterkind haben in unserem Staat die Möglichkeit zu studieren, zeigen Sie Ihre Dankbarkeit. Das war aber nicht böswillig und unwillig gesagt und ich fühlte mich eigentlich nicht geworben, sondern dachte, das kannst du machen. Ich bin also dann in die Partei eingetreten. Zwei Jahre ging ich in die Schule, ich hatte einen Vorvertrag, erfuhr später, dass dieser Vorvertrag, den Professor Raab mit mir geschlossen hatte, durchaus nicht erwünscht war und es wurde versucht, diesen Vorvertrag zu beseitigen, ging schlecht, ich hatte einen in der Hand. Und nach den zwei Jahren bei der Tätigkeit in der Schule, ich habe Russisch und Deutsch unterrichtet in einer Betriebshochschule des Handels. Mein Direktor meinte, wenn man eine Fremdsprache gelernt hat, kann man auch die Muttersprache unterrichten. Ich habe sehr viel arbeiten müssen. Das war hart. Aber ich hatte auch eine Abiturklasse dabei, wollte mich natürlich nicht blamieren, habe aber wirklich so meine ganze Kraft da reingesteckt. Und hatte aber immer das Ziel, ich wollte mal promovieren, weil mir die wissenschaftliche Arbeit Spaß machte und bin dann nach den zwei Jahren, als ich das überlegt habe, ob ich in der Schule bleibe oder nicht, bin ich wieder zurück an die Universität. Das war 1968 und die Hochschulreform war im Gange. Ich merkte sehr schnell, dass sich vieles verändert hatte. Das Klima war anders, es war nicht mehr so sympathisch kollegial, es waren inzwischen auch andere Lehrkräfte da und einige, die offensichtlich dann Politik und Ideologie anstelle der Menschlichkeit, die mir bei einem Menschen immer so wichtig war, ersetzt hatten. Und das war hin und wieder sehr schwierig, muss ich sagen. Der Ton wurde schärfer, es gab eine Trennung zwischen Parteiangehörigen und Nichtgenossen, also Genossen und Nichtgenossen. Es gab Partei, der ja für die einen, die ja, weil sie in der Partei war, ein viel besseres Verständnis von der Politik und der Gesellschaft hatten. Und den anderen, die nicht in der Partei waren, die ja natürlich nicht so viel wissen konnten und auch nicht alles wissen sollten, die hatten dann eben eine andere Form der Parteischulung. Wir merkten auch, wie Wissenschaftler wie dem Dr. Oskar Müller einfach Schwierigkeiten gemacht wurden. Ein Kollege, bei dem ich die Sprachausbildung gemacht hatte, der Herr Mitzko, wurde entlassen, weil er sich geweigert hatte, zu unterschreiben, dass er einverstanden ist mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei. Also das sind alles Sachen gewesen, die auch mich sehr stark dann beeinflusst haben, sodass ich dann langsam eine Position eingenommen habe, wo ich nicht mit vollen Fahnen für diesen Staat eingetreten bin, was ich bis dahin durchaus gemacht habe. Es gab Umbenennungen, die für mich, die sich ja nun meine Sprache schon immer gern befasst hat, einfach unmöglich waren. Der gute alte deutsche und auch in anderen Ländern bekannte Begriff der philosophischen Fakultät wurde umbenannt. Es gab jetzt die Sektion Sprach- und Literaturwissenschaften. Der Dekan wurde der Sektionsdirektor und wo wir immer sagten, dass Sektion ist ein Begriff aus dem Sport, dort ist er geläufig, warum muss das umbenannt werden? Es tauchten Sektionssekretäre auf, das waren meistens junge Männer, die aus irgendwelchen, wir wissen nicht welchen Gebieten kamen, wahrscheinlich hatten sie aber alle mit diesem Gebäude etwas zu tun und hatten sicherlich ganz bestimmte Aufgaben. Entscheidend für mich war, dass Professor Raab, der schwer erkrankt war, dem man auch über die Partei übel mitgespielt hat, er bekam Parteiverfahren auf eine sehr unwürdige Weise, bevor er starb, fragte er mich, ob ich ihn nicht vertreten wolle in einer Kommission des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. Es gab also 6 pädagogische Hochschulen, 6 Universitäten, alle bildeten Russischlehrer aus. Nach 1968 gab es keine slawistische Lehrstelle mehr an den Universitäten außer Berlin und Halle, sondern nur noch Russischlehrerausbildung. Also ein Slawist war ein Russischlehrer geworden. Und das war natürlich etwas niedrigere in dem wissenschaftlichen Anspruch. Und es gab Kommissionen, immer ein Vertreter jeder dieser Einrichtungen, also 12, im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen und im Ministerium für Volksbildung, G6, kamen in einer Kommission zusammen. Und es wurden Lehrpläne erarbeitet, das war einheitlich, also ganz egal, ob ich in Erfurt oder in Güstrow oder in Rostock studiert habe, ich hatte im 4. Studienjahr immer den selben Lehrplan. Es wurden Lehrbücher erarbeitet, Lehrbuchautoren ausgewählt und es gab, die haben uns beneidet und 1990 sehr freudig darauf zugegriffen, es wurden von unseren Fachkräften, von unseren Wissenschaftlern Lehrbücher erarbeitet, also für die sprachwissenschaftliche Ausbildung, eine 4-bändige Ausgabe, in der alle Gebiete abgedeckt waren. Es wurden für die sprachpraktische Ausbildung Lehrbücher erarbeitet und die Studenten, die ein Semester in der Sowjetunion studierten, ein Teilstudium, arbeiteten nach diesem Lehrbuch auch dort und machten Überprüfung. Das ging also alles ziemlich unkompliziert, wobei, wenn ich heute die Bücher sehe, an denen ich mitgearbeitet habe, es mir manchmal recht peinlich ist, wenn ich sehe, welche Themen da sind. Ich habe aber immer mich drücken können und habe gesagt, nee, das Thema mache ich nicht. Also Komsomol und FDJ, das Thema wollte ich nicht machen. Und große sozialistische Oktoberrevolution, ein Thema, das jedes Jahr in jeder Schule rankam, wollte ich auch nicht machen. Und habe dann was anderes gemacht. Ich habe einen Einführungskurs gemacht in die Sprachwissenschaft und war damit also einfach raus. Also auch das konnte man. Und in irgendeiner Weise ist mir das auch ganz gut gelungen. Ich habe übrigens extra ihretwegen bei meiner Doktorandin einen Kurs gemacht zur PowerPoint-Bearbeitung. Das ist jetzt das mein Debüt. Sie werden sich wundern, wenn Sie dann sehen, ich habe 1975 promoviert und 1989 mich habilitiert, warum das so lange dauert. Das hängt damit zusammen, ich bin Lehrer im Hochschuldienst gewesen, also Lehrer für die sprachpraktische Ausbildung. Und damit war für mich keine Promotion vorgesehen. Ich habe darum kämpfen müssen. Und man konnte es nicht ganz abschlagen, aber ich hatte keine Aspirantur und habe dann meine 20 Wochenstunden Unterricht gemacht.
20.
Keiner kann ja heute verstehen, weshalb ich sage, das Problem in der philosophischen Fakultät würde sich klären mit den Lehraufträgen. Die müssen nicht 8 Stunden oder 12 Stunden liegen, 16 können sie mindestens liegen. Aber auch das wird keiner hören. Kenne ich aber von früher. Könnte man ohne weiteres machen. Und ich habe dann also praktisch immer nebenbei, abends, wenn die Kinder im Bett waren und an Wochenenden. Und ich habe Folgendes gemacht, ich hatte die Möglichkeit, da reicht mir natürlich die Kommissionsmitgliedschaft in dem Ministerium. Ich bin alle 2 Jahre für 2, 3, 4 Wochen in dieser Region gefahren, zu Sprachlehrgängen. Und habe, irgendwann wurde ich dann Delegationsleiter und von da ab immer. Damit brauchte ich auch nicht alles zu besuchen und habe eigentlich nur in den Bibliotheken gesessen oder meine Freundin besucht und habe dort die kommunikative Fähigkeit erworben, die ich ohnehin nicht auch an der Schule erworben hätte. Und dort habe ich, weil es hier sehr schwer war, an bestimmte Literatur heranzukommen, also gerade schon für meine Promotion, aber dann auch besonders für die Habilitation, wollte ich etwas machen zur kommunikativen Wende, die in den 70er Jahren begann. Ich kam an die Literatur der westdeutschen Autoren nicht heran, wir hatten sie nicht. Ich bin dann zu einem Freund nach Berlin gefahren, der in der Akademie arbeitete und habe dort gelesen. Und damals musste man schreiben, es gab keine Möglichkeiten zu kopieren. Man las und schrieb, festigte sich zwar, aber wenn man sich das zu Hause dann durchdachte, stellte man fest, hier ist bestimmt etwas, was du nicht gesehen hast, weil irgendwas nicht zusammenpasste. Oder in Berlin konnte man in der Staatsbibliothek ganz später, so am Ende, in den 80er Jahren schon immer 30 Seiten kopieren lassen. bin also jedes Mal, wenn ich zu der Sitzung nach Berlin war, bin ich dann über Nacht geblieben und bin dann 2 Tage reingegangen, habe mir meine, dann kam ich mit 60 Seiten zurück. Das waren unsere Bedingungen. Es war schwierig zu publizieren. Wir bekamen Einladungen zu Konferenzen, weil jede Einrichtung irgendwann mal eine Konferenz machte. Aber meistens konnte man zwischen 3 und 7 Seiten publizieren. Das war etwas, was nachher für uns ganz wichtig war, als 1990 dann wir unsere Unterlagen einreichten. Wir hatten natürlich einfach wenige Publikationen. Und an unserer Fakultät war es, glaube ich, bloß Professor Nerius, der Germanist, der Möglichkeiten hatte, sein Buch zu veröffentlichen. Das hing aber damit zusammen, dass er natürlich in dieser Orthographie-Kommission arbeitete und immer Kontakt zum Ausland hatte, und dem konnte man das nicht abschlagen. Für uns war es also nicht möglich, man konnte die Dissertation nicht veröffentlichen und die Hartmann-Schrift auch nicht. Das konnte ich dann erst 1990. Einschnitte in meine Einstellung zu diesem Staat, und das möchte ich Ihnen auch gerne mal sagen, das ist die Folie 3. Ich hatte meine Lehrveranstaltung und habe nebenbei wissenschaftlich gearbeitet, bin zu Konferenzen gefahren, habe dann das, was man publizieren konnte, publiziert. Und wir hatten aber alle irgendwelche Funktionen. Ich weiß nicht, wie es in der Theologie war, aber normalerweise, man hatte immer etwas. Diejenigen, die nicht in der Partei waren, hatten normalerweise Funktionen in der Gewerkschaft, in der DSF, also Deutsche Evangelische Freundschaft, oder auf irgendeiner zentralen Ebene, wurden aber normalerweise dann nicht Institutsdirektoren. Ich war Leiterin des Fachbereichs russische Sprachpraxis, wurde dann 1980 abgesetzt. Und das war eigentlich die Funktion, die ich Man hatte auch immer irgendeine Funktion in der Partei. Wenn man in der Partei war, musste man irgendeine Funktion haben. Irgendwann war ich wahrscheinlich dran, war Buchstabe K dran, ich wurde delegiert zur Kreisparteischule Rostock. Es gab Kreisparteischule, Bezirksparteischule und die Parteischule Karl Marx, das war irgendwie eine richtig gute Leute besetzt. Kreisparteischule war furchtbar. Das waren Parteifunktionäre, die unterrichteten. Und ich erinnere mich an die erste Veranstaltung. Es saßen dann so ungefähr 600 Mann in der Neptun-Werft im großen Clubhaus. Und darunter stand ein Funktionär der Kreisparteischule und sagte: Genossen, heute werden wir uns mit dem kommunistischen Manifest befassen. Als erstes werdet ihr heute Nachmittag, die Genossen wurden immer mit du angeredet, das störte mich auch, werdet ihr heute Nachmittag die Kapitel zählen, die einzelnen Abschnitte. Und ihr müsst auf 245 kommen. Genossen, wenn ihr nicht auf 245 kommt, dann müsst ihr nochmal von vorne anfangen. Das war der Stil. Und wir hatten jemanden vom Institut für Marxismus-Leninismus, der sagte, na, sowas machen wir natürlich nicht, wir machen was anderes. Und es ging aber nicht anders, man musste das machen. Und dann musste man auch gleichzeitig festlegen, wenn man die Kreisparteischule absolviert hatte, dann musste man eine Funktion übernehmen. Und da habe ich dann gesagt, na, ich würde gerne Parteigruppenorganisator in der Slawistik machen. Das war dieser kleine Bereich der Mitglieder des Lehrkörpers. Und das ging noch. Andere hat es schwerer getroffen, wie meinen Kollegen Manfred Röschke, den ich sehr stark, sehr hoch geschätzt habe, der auch ein ausgezeichneter Fachmann war. Der hatte die Kreisparteischule schon absolviert und musste Bezirksparteischule machen. Und dann waren die Funktionen natürlich höher. Und der wurde dann Parteisekretär der Fakultät. Und daraufhin, aufgrund dieser Tatsache, ist dann übernommen worden und wurde entlassen. 1992. So, dann war ich DSF-Vorsitzende der Slawistik, aber ich habe eigentlich in Vorbereitung auf dieses Seminar habe ich mich besser verstanden in einigen Sachen und festgestellt, dass ich ein paar Entscheidungen getroffen habe, die gut waren in meinem Leben. Das war zum Beispiel, dass ich immer versucht habe, mein alles, was ich machen musste, zu verbinden mit meinem Fach. Und als ich gefragt wurde, welche Arbeit ich denn schreiben werde für die Kreisparteischule, habe ich gesagt, ich werde eine Untersuchung machen, die ich später verbinden kann mit den Studenten, die Lehren des Manifests und ihre Auswirkungen auf die große sozialistische Oktoberrevolution. Also wie hat Lenin mit dem Manifest gearbeitet? Hat super Spaß gemacht. Wir hatten nach 1968 mit unseren Studenten die sogenannte Rote Woche, nach der ich sie gefragt hatte. In der ersten Woche des neuen Semesters, im Herbstsemester, es gab Herbst- und Frühjahrssemester, waren politische Arbeit angesagt mit Studenten. Das war eigentlich vorgegeben, welche Themen man nimmt, aber auch da konnte man variieren. Wir waren ja, jeder hatte einen Berater einer Studentengruppe, eine Klassenlehrerfunktion, und man hatte eine Studentengruppe dann 4 Jahre. Man kannte die Studenten gut, sie kannten einen selber, man konnte sich aufeinander einstellen. Ich hatte mit meinen dann immer ein sehr nettes, sympathisches Verhältnis und wir hatten uns angenähert. Die Studenten haben zu mir eigentlich viel Vertrauen auch immer gehabt. Ich habe natürlich die Diskussionen, die heikel waren, niemals ins Protokoll gebracht. Das wussten sie von mir. Und wir haben Folgendes gemacht, ich habe ihnen gesagt, passen Sie mal auf, wir nehmen die Pravda, nach den Ferien hatten sie das sowieso ein bisschen vergessen, wir nehmen uns die Pravda und werden danach Themen aussuchen, sie sagen selbst, worüber sie reden wollen, haben die Möglichkeit, manchmal haben wir das dann eben russisch gemacht, und wenn wir Hospitation haben wollten, habe ich immer gesagt, wir machen das aber russisch, und dann habe ich meistens auch keine Hospitation, das klappt auch gut. Und die Probleme, über die die Studenten mit mir gesprochen haben, bei solchen Sachen zum Beispiel, dass die Eltern zur Demonstration am 1. Mai 5 Mark bekommen, dann 10 bekommen, sowas habe ich natürlich nie in ein Protokoll gebracht, sondern in den Protokollen waren meine Studenten immer ganz begeistert von der Politik der Kapitalisten und hatten höchstens ein paar Einwände zu machen, weil in der Sowjetunion das und das schon möglich war, was bei uns nicht möglich war. So, Einschnitt in meinem Leben, in meiner Einstellung zu diesem Staat. Das war erstens 68, der Prager Frühling. Ich hatte das erste Mal im Leben die Zeitschrift Der Spiegel in der Hand und hatte einen großen Artikel, mehrere Seiten, über den Sozialismus mit menschlichem Antlitz und den Reformbestrebungen von Dubček. Und da begriff ich plötzlich, das war das, was ich eigentlich immer so wollte und weshalb ich in die Partei eingetreten war, Veränderungen in diese Gesellschaft einbringen. Und konnte mir das sehr gut vorstellen, dass man so einen Sozialismus mit so einem Anspruch, auch unter Führung der Partei, ich wollte keine radikale Veränderung, dass man so etwas in der DDR einführen konnte. Als dann mein Kollege entlassen wurde, merkte ich, dass das sicherlich nicht sein wird. Der zweite Einschnitt war 1980, als mein Sohn nicht zur Oberschule sollte, weil ja nun immer die zweite Generation ist ja nicht mehr Arbeiterklasse. Und damit sollte er nicht, sondern nur nach einem Gespräch nur unter der Bedingung, dass er Lehrer wird. Also haben wir ein Schreiben formuliert, er wollte immer Diplomat werden, dass er Diplomat werden möchte. Er könnte sich aber auch eine pädagogische Tätigkeit vorstellen. Und da eine ehemalige Absolventin von mir Lehrerin war, sagte sie, schick ihn mal in meine Schule, ich nehme ihn. Das klappte dann. Aber da merkte ich schon, welche Probleme auf einmal, die auch meine Weltanschauung einfach durch solche Sachen beeinflusst wurde. Der dritte Einschnitt war 1984, als mein Sohn nicht studieren sollte. Seine Unterlagen waren irgendwo, keiner wusste, und dann bin ich also vom Rektor zum Kreis, zum Bezirk gegangen und habe dann erfahren, ja, Sie haben doch Restkontakte, die haben Sie doch angegeben. Wir hatten regelmäßig Kontakt, ich bin natürlich nie hingekommen, habe auch gar keinen Antrag gestellt, weil das sowieso abgelehnt worden wäre. Und die Verwandten kamen aber regelmäßig. Und dann habe ich gesagt, so was können wir machen, ja, wir müssen ihre Kontakte abbrechen. Haben wir sehr lange überlegt. Wenn es um meine Karriere gegangen wäre, hätte ich gesagt nein. Aber es ging um die Karriere des Kindes. Und da haben wir gesagt, wir schreiben Briefe mit Durchschlag auf der Schreibmaschine und schicken die hin. Unsere Verwandten haben erst 1990, als wir sie dann wieder gesehen haben, begriffen, sie konnten sich das nicht vorstellen, dass so etwas geben kann. aber wir haben ein gutes Verhältnis. Dann wurde ich 1980 und mein Sohn ist inzwischen Diplomat. Dann hatte 1980 wurde ich als Leiterin des Lehrbereichs russischer Sprachpraxis abgesetzt. Meine drei sowjetischen Kollegen hatten sich bei Utzkasten, dem damaligen Parteisekretär der Universität, über mich beschwert, dass ich unnötige Forderungen an sie stellte. Ich wollte, dass sie in der vorlesungsfreien Zeit Lehrmaterialien erarbeiten, dass sie einen Kurs machen, wo sie Nachrichten aufschreiben und dann die Studenten heranführen an die politische Lexik. Es musste sowieso gemacht werden und ich habe selbst. Vorweisweisend ist. Ich habe dann mir gesagt, so, dann kannst du auch dich habilitieren. Ich hatte jetzt ja mehr Zeit und habe die Arbeit an der Habilitation aufgenommen. Das nächste, was mich stark beeinflusst hatte, meine Einstellung zum Staat war 1945, als Gorbatschow an die Macht kam und ich dachte, das ist doch das, was du schon mal bei Dubček gelesen hast. Sogar mit demselben Ausdruck, mit dem menschlichen Antlitz. Ich habe nur gelesen. Ich habe also gelesen über die Repressalien unter Stalin, ich habe die Literatur gelesen, die Zeitschriften gelesen, ich habe etwas über Katynen gelesen, wo alle Polen vorher immer sagten, wenn sie Katynen hörten, darüber reden wir nicht. Und da hat sich eigentlich mein Weltbild verändert und als 1989 der Artikel in Sputnik erschienen, war für mich eigentlich meine Haltung zu diesem Staat und meine Haltung zu dieser Partei erledigt. Da hieß es also, Sputnik wird gestrichen, er bringt keinen Beitrag, der der Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft dient, stattdessen verzerrende Beiträge der Geschichte. Und mit dem Sputnik hatte ich ständig in der Veranstaltung gearbeitet. Es war ein Digest, gut geschrieben, interessante Beiträge, politische, kulturelle, wirtschaftliche, aus der Technik. Es war einfach ein interessantes Journal, das sich von unseren Zeitschriften in der DDR stark unterschied. Und das war auf einmal jetzt nicht mehr richtig. Dann öffnete sich das Brandenburger Tor. Ich war gerade in Moskau und sah auf dem Bildschirm, dass die Leute da durchgehen. Habe dann noch gedacht, das kann ja gar nicht sein. Das ist eine Attrappe, das geht ja gar nicht. Kann doch nicht auch sein. So, dann kam die Wende. Die Prozeduren, die durchgeführt wurden, um zu überprüfen, ob wir denn auch tatsächlich berechtigt sind, weiter an der Universität zu arbeiten, also die Ehrenkommission, das fand ich schon als sehr stark kränkend und beleidigend. Hinzu kam, dass die drei sowjetischen Kollegen, die damals dafür gesorgt hatten, dass ich die Leitung abgeben musste, einen Brief geschrieben hatten und sich über mich beschwert haben, diesen Brief an die Ehrenkommission geschickt hatten. Damit war für mich eigentlich klar, dass ich gar nicht durch die Ehrenkommission kommen kann. Eine hatte dann unter dem Druck ihrer Familie das zurückgezogen, aber der Brief lag eben da und ich kam rein und dann saßen jüngere Leute und sagten, übrigens ist nicht hier ein Brief bei uns, kennen Sie den? Nein, hier können Sie mal lesen. Und die lachten. Bei mir war nichts zum Lachen zumute. Und da haben die gesagt, ach wissen Sie was, das können Sie vergessen, wenn Sie wollen, können Sie da zum Arbeitsgericht gehen. Das interessiert uns nicht. Das ist doch ganz Politisches, was da drin steht. Ich kriegte dann also den Bescheid, dass ich, ich glaube, das habe ich mir aufgeschrieben, ja, die Ehrenkommission stellte am 19.02.1991 kein Fehlverhalten fest. Also das ist schon diskriminierend, fand ich, das so zu schreiben. Also von vornherein, alle die hier arbeiten, es könnte ein Fehlverhalten festgestellt werden und dann kriegt man diesen Bescheid, ich meine, mir ist natürlich ein Sack Zement von Schultern gefallen, das öffnete mir dann den Weg. Ich bekam dann 1992 den Übernahmebescheid und bin wohl die Einzige in der deutschen Wissenschaftsgeschichte, die sich überlegt hat, welchen ersten Platz ich nun nehme, den als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann hätte ich das gemacht, was ich vorher auch gemacht hätte, oder die Annahme einer Professur. Und ich habe überlegt. Und hatte inzwischen den Rektor der Universität Köln kennengelernt in Wismar, der hat an der Übernahme teilgenommen, an den Kommissionen, und habe den angerufen, hat gesagt, Frau Kantorzu, können Sie mal. Das ist doch klar, wenn man eine Professur kriegt, man nimmt doch nur eine Professur. Und so wurde ich dann Professor. Ich wäre in der DDR nicht Professor geworden. Das höchste wäre für mich gewesen Oberassistent. Das war ich dann zum Schluss. Mehr war überhaupt nicht drin. Und ich wäre also nie Dozent geworden, was ich eigentlich hätte werden wollen. In die Wende sind wir hineingegangen mit so viel Hoffnung und Freude und Elan und Energie. Wir wollten also alles neu, anders, besser machen, das Gute aufnehmen und alles andere vernachlässigen. Wir haben als erstes das Institut für Slavistik wieder gegründet. Wir haben uns Partner gesucht, was ganz wichtig für uns war. Wir konnten jetzt selber entscheiden, welche Partner im Ausland wir wählen. Wir haben das Institut Filologie Borjanski in Szczecin genommen und dann die Moskauer Universität, die MGU, Moskowski Universität. Und konnten mit denen Forschungsprogramme machen. Wir haben selber entschieden, was wir machen wollten. Und Forschungsthemen, die ich mir gewählt hatte, waren also das, was ich vorher gemacht hatte, Morphologie und Syntax des Russischen, dann Pragmatik von Aufforderungshandlungen, interkulturelle Kommunikation und Sprachwandel des Russischen und Polnischen. Dann waren wir beschäftigt mit der Erarbeitung von Lehrprogrammen, Studienordnungen, und haben also sowohl für die Gymnasiallehrerausbildung Russisch, für die Ausbildung von Realschullehrern, dann die Magisterstudiengänge Slavistik, Russistik, Polemistik eingerichtet. Und ich hatte zwar die Berufung als Professor für russische Sprache der Gegenwart, habe dann aber nicht wieder eingearbeitet in die Polemistik und habe, weil wir keinen hatten, für die Polemistik zunächst also sofort begonnen, die Polemistik aufzubauen. Irgendwie, und das mag ich bei Kollegen, die aus der DDR kommen, hat für mich und für viele andere die Ausbildung immer eine sehr starke Rolle gespielt. Also es war in der Gewichtung in meinem eigenen Leben die Lehre stärker als die wissenschaftliche Arbeit. Und das ist bis zuletzt und bei meiner Verabschiedung, auf der sehr viele Absolventen waren, habe ich also festgestellt, für die Studenten ist das ganz wichtig gewesen. Sie wussten in der Slavistik, wir haben Zeit für sie. Sie können kommen, auch sie können zu jeder Zeit kommen, sie können auch, wir waren auch in der vorlesungsfreien Zeit meistens anwesend und haben sie betreut in ihren Arbeiten und meine Doktoranden merken das also nach wie vor. So, jetzt, sehr bald fing also, ich muss das jetzt mal überspringen, wir waren 1989 25 Mitarbeiter und Forschungsstudenten, Aspiranten, vier Professoren waren dabei. 1992 waren wir acht, drei Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter. Also zwei Drittel unserer Kollegen wurden entlassen. Wir hatten dabei sehr gute, wie den Dr. Raschke oder Professor Klagge, die als einzige in Deutschland Folkloristik betrieben. Ab Wintersemester 1990 haben wir dann neue Studienfächer eröffnet und wir mussten dann erfahren, dass 1993 schon das Kultusministerium von Mecklenburg-Vorpommern erstmalig die Absicht äußert, in Rostock die Slavistik zu schließen. Das war für uns natürlich eine ganz böse Überraschung, da wir uns auch vorher mit Greifswald schon verständigt hatten, dass wir Schwerpunkte setzen an beiden slavistischen Einrichtungen. Dadurch, dass Zahnmedizin und andere große Verbände drin waren, konnten wir das ablocken, hatten enorme Auseinandersetzungen auch mit der Kultusministerin, die ja nun nicht gerade sehr gut geeignet war in Verhandlungen wissenschaftlicher Art. 1996 wird die endgültige Schließung der Slavistik angeordnet und uns wurde dann mitgeteilt, dass zum Wintersemester 1997 keine Studenten in der Hauptfachausbildung mehr zugelassen werden. Das hat, wie sogar polnische Zeitungen dann nachher thematisiert haben, eine Methode. Man schließt zuerst einen Teil des Studiengangs, sagt dann, weil keine Hauptfachstudenten mehr da sind, wird das Fach nicht interessant. Nebenfachausbildung lohnt sich nicht, dann können wir Nebenfachausbildung auch schließen. Und außerdem hatten sie natürlich im Ministerium etwas geschaut auf unsere Geburtsdaten und gesagt, so die Slavisten können am schnellsten loswerden, jede Stelle wird einfach gar nicht weiter besetzt. Ich hatte die Evaluierung noch mitgemacht, obwohl mir die Universitätsleitung gesagt hat, Frau Kontrotti, Sie müssen sich das dann nicht mehr antun und sich evaluieren lassen. Und dann haben wir gesagt, wir hatten immer gute, sehr gute Studenten, die haben gesagt, das machen wir natürlich mit. Wir wollen uns evaluieren lassen. Ich habe mein Freisemester nicht für die Forschung benutzt, sondern für die Evaluierung. Und Rostock hat sehr gut abgeschlossen. Die Evaluierungskommission gab der Universität die Empfehlung, die Slavistik zumindest im kleinen Rahmen weiterzulassen, weil es immer schwieriger ist, nach 10 Jahren das Fach neu zu öffnen, da ist die Bibliothek weg. Und es ist besser, dann auf kleinem Rahmen das weiterzumachen. 1998 wurde dann Professor Müller emeritiert, der 8 Jahre lang das Institut geleitet hatte. Ich habe die Leitung für 10 Jahre übernommen, war selbst erstaunt, dass 10 Jahre schon wieder um sind. Und im Juni 2003 kam der endgültige Beschluss zur Aufhebung des Faches Slavistik zum Wintersemester 2005. Ich habe selber davon nicht erfahren, sondern nur zufällig auf einer Beratung mit dem Dekan fragte ich, wie es mit Mitteln für unser Fach aussieht. Da steht nicht drauf, und sagte er zu mir, Frau Kontrotti, die Slavistik ist abgeschlossen. Das erfuhr ich dann so nebenbei. Im Sommersemester 2007 sind die letzten beiden Mitarbeiter versetzt worden nach Greifswald. Die Personalabteilung hat mich natürlich nicht in Kenntnis gesetzt darüber. Und man hatte sich überhaupt nicht Gedanken darüber gemacht, dass es noch Studenten hier gibt, die ihre Prüfungen machen wollten. Darüber dachte keiner nach. Und als ich dann fragte, was ist denn mit den Studenten, na, dann müssen die eben nach Greifswald gehen. Die waren bei der Magisterarbeit und mussten ihre Prüfung machen. Dann habe ich mit dem Dekan in Greifswald das abgesprochen und sagte, ich brauche die beiden Kollegen noch, na ist gut, dann können die für ein paar Tage immer noch nach Rostock kommen. Und wir haben die letzten Studenten verabschiedet im September 2007. Und die Statistik endet jetzt hiermit. Ich habe aber eine gewisse Hoffnung, nicht erstmal auf die Eröffnung eines neuen slawistischen Studienganges oder der Slawistik, sondern es hat in allen Zeiten in Rostock, und zwar schon im 16. Jahrhundert, Wissenschaftler gegeben, die slawische Themen behandelt haben. Wenn Sie in die Aula gehen, sehen Sie direkt über den Pult das Bildnis von Chiklaos, einem Theologen, der 1569 den Bericht über die russisch-orthodoxe Kirchen gegeben hat und damit den Blick wieder auf russisch-orthodoxe Kirchen überhaupt oder auf Volkskunde gerichtet hat. Oder der Historiker Kranz, der im 17. Jahrhundert Quellen zur Geschichte der Slawen behandelt hat. Karpow als Orientalist und im 20. Jahrhundert vor allem die Indogermanisten, die in ihren Lehrveranstaltungen und in ihrer wissenschaftlichen Arbeit immer Bezüge hergestellt haben zu slawischen Themen. In unserer Institutsbiografie steht unter anderem drin, dass in Zeiten eines geistigen, politischen, kulturellen Niedergangs es an der Universität Rostock keine Beschäftigung mit slawischen Themen gegeben hat. Gemeint ist damit nicht die Gegenwart, sondern gemeint war zum Beispiel die Zeit des Dreißigjährigen Krieges oder die Zeit des Nordischen Krieges, wo keiner sich mit diesen Fragen befasst hat. Es gab aber in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts die ersten Anläufe zur Eröffnung einer Slavistik durch den Dekan der Philosophischen Fakultät. Der erste Antrag wurde abgelehnt vom Ministerium mit der Begründung, dass dafür kein Geld sei. Das kam mir sehr bekannt vor. Der zweite Antrag kam von einer narzisstischen Jugendbewegung, die im Jahre 1939 gefordert hat, dass man sich mit slawischen Sprachen und Kulturen beschäftigen müsste, weil man ja seinen Feind besser kennenlernen möchte. Die Zitate waren auch ganz interessant. Und dann hat 1946 der Rektor der Universität den Antrag gestellt an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, ein Institut für Slawistik zu eröffnen, weil es notwendig sei, Russischlehrer auszubilden und weil man diese Regionen besser kennenlernen muss. Da passte es in das politische Konzept. Und jetzt ist die Entscheidung zum Eintritt Polens in die EU, fiel die Entscheidung, Slawistik nicht weiterzumachen. Polen reagiert sehr empfindlich darauf. Und ich habe in dem letzten Gespräch mit dem Rektor vor zwei Wochen festgestellt, dass er meine Vorschläge, Polnisch zumindest als Sprachübung am Sprachenzentrum weiterlaufend anzuführen, daran konnte er sich nicht erinnern. Und ich nehme an, dass alle in Zukunft auch alle diejenigen, die Polnisch machen wollen, es waren doch so immer so 20, die im Semester aus allen Fakultäten sich dafür bereit erklärt hatten, weil sie in irgendeiner Weise etwas zu tun haben wollen mit dem Osten. Ich kann also nur hoffen, dass die Slawistik, wenn nicht als Institut, dann doch die Beschäftigung mit den Slavia weitergeführt wird. Gute Ansätze gibt es bei den Politologen, auch bei den Historikern. Und ich hoffe, dass vielleicht auch Studenten dann irgendwann mal sagen, ich möchte aber jetzt. Und Studenten etwas einfordern, was durch die Politik offensichtlich auch gar nicht gewinnt ist. So, dann warte ich auf Ihre Fragen. Dankeschön.
Wir dürfen uns bedanken und ich eröffne gleich die Redner und Redner dazu. Ich habe ein Wort hier. Ja, den Namen habe ich vergessen. Ja, Axel Büsser als Erster.
Ich bin ja selber Wessi und das ist alles noch so ein bisschen fremd. Sie haben gesagt, die Unterlagen, Ihre Studienunterlagen, die sind da und dahin gewandert. Das haben Sie sogar zweimal erwähnt. Mhm. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wo wandern die Unterlagen und wer lässt die wandern?
Also wenn wir, sagen wir mal, Studienreisen in die Sowjetunion machen oder wenn wir nach der Roten Woche unsere Protokolle abschickten, geschrieben hatten. Diese Unterlagen gingen an zunächst mal den Sektionsleiter, also an den Dekan, und der schickte sie weiter, angeblich ans Auslandsamt, weil das dort ausgewertet wurde. Was ich mir vorstellen könnte, das mache ich mit meinen DRD-Berichten jetzt auch. Und das andere ging ganz sicherlich den Weg dann über die Parteileitung der Universität, und die werden, wenn sie sie gelesen haben, sortiert haben und gesagt haben, das muss weitergehen. Also weitergehen dann an die Kreisleitung oder an die Bezirksleitung der SED.
Ich meine,
Sie bezog
sich jetzt auf Ihre
Immatrikulation.
Oder?
Wenn man sie gehört hat,
Ihre Immatrikulation.
Achso, ja. Die Frage ist jetzt, warum wandern die Immatrikulationsunterlagen?
Ja.
Wenn man
im
Land?
Ja, ich höre das gar nicht. Die wurden von Fakultät zu Fakultät gegeben, die wurden aber auch von einer Fachrichtung zu einer völlig anderen gegeben. Meine eigene Tochter hat sich zum Medizinstudium beworben und kriegte ein Schreiben aus Karl-Marx-Stadt vom Maschinenbau. Und da werden ihre Unterlagen hingewandert. Also das war schon ganz heftig. Ne? Ich bin auch schnell, ist mir ein ganz schöner Schock.
Also ich hätte Ihre Frage gar nicht beantworten können, wenn Sie diese Unterlage nicht gewusst, also bis heute nicht wusste, wie kommt das von Greifswald nach Rostock und wer schickt das wohin? Weiß ich nicht.
Ja, also das weiß ich ja auch nicht. Ich habe die Wirkung gesehen und gekriegt. Da hat es natürlich durchaus auch von Berlin etwa ein paar Leute, die könnt ihr die nicht nennen. Haben wir natürlich gern gemacht.
Also ja, wir müssen doch davon ausgehen, dass es ein Austausch war. Ja. Sozusagen von Studienplätzen und möglichen macht die Leute sozusagen auf dem Verschiebebahnhof mal dahin geschickt, mal dahin geschickt. Also die Unterlagen.
Und über die Ohren wissen wir schon, geht das. Ne?
Ja, das ist nicht. Das gehört nicht so in eine Diktatur.
Wir haben es eben gesagt. Wir haben es nicht gesagt.
Nein.
Konnte sich das so auswirken?
Gut, ist beantwortet. Darf ich eine weitere Wortmeldung geben? Ja, Jörn Hüstenberg.
Ja, ich hatte eine Frage zur. Können wir sagen, zur ideologischen Einbindung. Sie hatten ja ein Fach vertreten, das der DDR-Führung einfach auch ideologisch nahe lag. Mhm. Und meine Frage würde darauf hinziehen, wo man vielleicht Freiräume sehen konnte, die sich daraus ergeben haben, beziehungsweise wie Sie gerade im Vergleich, wenn Sie andere Fächer nehmen, die ideologisch eben nicht in diesem Sinne lagen und die eben nicht zufällig von der Staatsführung gefördert wurden, wie Sie da aus Ihrer persönlichen Sicht die Unterschiede erlebt haben und auch die Freiräume für Ihre Tätigkeit.
Ja, Slawistik war natürlich einfach ein gefördertes Fach. Deshalb wahrscheinlich auch die starke Besetzung, die wir hatten. Also es gab kaum Probleme, irgendwelche Leute zu kriegen. Das ging alles sehr gut. In unserem Fach war es ganz sicherlich war eine Zweiteilung, Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft. Von den Literaturwissenschaftlern ist nach der Wende nur eine Kollegin übernommen worden. Da haben die Kommission natürlich auch ganz stark darauf gesehen, was für eine Literaturwissenschaft wurde gemacht. Also wenn sich jemand sicherlich mit Gogol, Puschkin befasst hat, wäre das möglicherweise ja noch akzeptabel gewesen. Aber diejenigen, die sich mit Sowjetliteratur befasst haben, davon ist nach der Wende, also von den Hochschulen, die ich kannte, keiner geblieben. Das war ganz sicherlich dann ein Einschnitt, weil das sehr stark auch mit Ideologie verbunden war. Sprachwissenschaft war unkompliziert. Wobei es auch hier Unterschiede gab, die sprachwissenschaftlichen Arbeiten, die ich gelesen habe von pädagogischen Hochschulen, da stand also immer eine Auswertung des letzten pädagogischen Kongresses drin. An den pädagogischen Hochschulen wurde viel stärker darauf geachtet, dass immer die Einbildung in die Politik erfolgt, also auch bei sprachwissenschaftlichen Arbeiten. Ich hatte natürlich Glück mit meinem Doktorvater, Professor Müller, der gesagt hat, also sowas machen wir nicht. Ein Zitat von Oskar Müller, ein Zitat von Lenin muss drin sein. Ansonsten haben wir ja immer Sowjetliteratur drin. In der Bibliografie natürlich haben wir ja in erster Linie die sowjetische wissenschaftliche Literatur, die auf einem hohen Niveau war. Immer schon, muss ich sagen, gerade in der Sprachwissenschaft. Und da hatten wir keine Probleme. Bei den Anglisten sah es anders aus. Die wurden auch viel stärker kontrolliert als wir. Also ich glaube, im Grunde genommen sind unsere übergeordneten Parteistellen, also Kreis- und vor allem Bezirksleitung, sind die davon ausgegangen, die Slawisten sind integriert in diesen Staat. Und die müssen wir uns nicht so sehr kümmern. Und wir hatten eigenartigerweise auch in unserer Parteigruppe, ich denke mal, das war nicht die Norm. Bei uns sind wirklich scharfe Diskussionen geführt worden. Und das ging. Bei uns ging das, da ist auch keiner mehr gekommen und hat gesagt, so geht das nicht. Es wurde dann immer so etwas hingebogen, also die Genossen machen sich Sorgen. In dieser Politik ist das und das, aber das machen sie nur aus Sorge um diesen Staat und um die Partei und das ist gutwillig. Und das ging bei uns. Und dann allmählich merkte man natürlich auch, zu wem man was sagen durfte. Und da hat man sich irgendwie arrangiert.
Weitere Fragen? Jetzt Stefan Terral, dann habe ich Henrik Barbanow und dann nochmal Jan Wüstenberg. Stefan?
Ja, ich habe gleich zwei Fragen. Einerseits würde ich ganz gerne noch was von Ihnen der Erklärung haben. Mir ist so ein kleiner Anstieg aufgefallen. Ihrem Heilen einerseits schienen Sie ja fast das weibliche Pendant zu Oskar Schindler zu sein. Sie haben die Protokolle von den Studenten modifiziert, um sie zu schützen. Andererseits werden Sie bis 1989 in der Partei. Hat das damit zu tun, um Ihrer Familie eben sämtliche Türen offen zu halten, oder gibt es noch andere Kritikgründe? Die zweite ist, Sie wurden ja schon frühzeitig in die Partei eingetreten, sind aber erst 1994 Professoren geworden. Andere Zeitzeugen, die hier berichtet haben, wurden während der DDR, sobald sie in der Partei tätig waren, Professor
und habilitiert.
Die habilitiert haben ja 1986. Das sind ja trotzdem noch ein paar Jahre gewesen.
Ja, zum Ersten, der Vergleich mit Schindler ist natürlich hochgegriffen. Dazu gehörte nicht viel. In die Protokolle was anderes reinzuschreiben. Ich weiß nicht, ich hatte einfach immer so das Gefühl, man muss Anstand bewahren. Ich kann nicht jemanden, der zu mir Vertrauen hat, preisgeben. Und das wäre einfach nicht gegangen. Und das ist etwas, ich habe also vorhin auch nie drüber gesprochen, muss ich sagen. Das ist eigentlich so das erste Mal, dass ich das offenlege, weil ich gedacht habe, so meine Studenten wissen das, sie können zu mir Vertrauen haben und damit ist die Sache erledigt. Also das ist einfach eine Sache, die wahrscheinlich so mein Wesen ausmacht. Ich möchte das nicht. Und dann kam natürlich auch hinzu, dass in dem Maße, wo ich selber Probleme hatte, hatte ich natürlich immer das Gefühl, ich möchte auch andere vor denen schützen, die eigentlich anders waren. so weshalb ich nie ausgetreten war. Man konnte in die Partei eintreten, aber man konnte nicht austreten. Austreten ging nicht. Man konnte sterben. Dann war man weg. Man wurde ausgeschlossen oder man starb. Dass jemand ausgetreten ist, das gab es nicht. Also, wenn jemand sagte, er legt sein Parteibuch auf den Tisch, dann hätte das bedeutet, dann kannst du diesen Arbeitsplatz verlassen. Dann bist du es auch nicht wert, an dieser Universität zu arbeiten. Das bin ich gegangen. Also das war gar nicht rücksichtsam auf andere, sondern da wusste ich, dass ich weiß auch gar nicht, ob ich den Mut gehabt hätte. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Professor, ja. Ich wäre nicht, auch wenn ich früher mich habilitiert hätte, wäre ich nicht Professor geworden. Ich sollte nicht mehr Oberassistent werden. Also als ich mal gefragt hätte, ob ich denn jetzt mit dieser Qualifikation nicht Oberassistent werden könnte, wurde mir gesagt, nein, dafür ist eine andere vorgesehen, eine parteilose Assistentin. Und dann stellte sich heraus, ihre Habilarbeit war durchgefallen, aber trotzdem war sie vorgesehen. Und da habe ich begriffen, nee, das wird nichts. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen ruhiger sein müssen. Wollte ich aber nicht, konnte ich auch nicht.
Henrik? Ja, also ich habe da nun gesehen, dass Sie viel mit Polen und der russischen Sprache zu tun hatten und auch Reisen gemacht haben. Was sah es da aus bei den Südslawen, zum Beispiel Jugoslawien, Bulgarien? Hatten Sie da auch Kontakte oder sind Sie öfter mal hingeflogen? Weil altbulgarisch, kirchenslawisch, das ist ja dann auch schon wieder eine Verbindung. Und das jugoslawische Ausland war ja für uns ein bisschen problematischer als die anderen slawischen Staaten. Ne?
Also ich bin in einen südslawischen Staat überhaupt nicht gekommen, erst nach der Wende. Also auch nach Bulgarien kam man schlecht. Nicht immer, also nicht jeder. Für mich war immer ohnehin wahrscheinlich wichtiger Sowjetunion, da habe ich Freunde, die ich seit 1964 kenne. Und so alle zwei Jahre, wenn ich nicht ein Jahr geht, aber wenn ich das zweite Jahr nicht da war, dann fängt es an. Dann muss ich wieder hin. Für mich war eben, das Wichtigste war eben Moskau, da fühle ich mich einfach wohl. Und Polen in geringerem Maße. Jugoslawien war für die DDR ja nachher etwas sehr problematisch oder umgekehrt, die DDR wollte eigentlich Jugoslawien nicht so sehr gerne, weil die einen anderen Weg beschritten. Und mit Polen hat sich die DDR auch ziemlich schwer getan. Denn ich wurde das Konsulat in Rostock wurde geschlossen. Man wollte Polnisch nicht mehr an der Universität haben. Polnischer Unterricht gab es eine ganze Weile in Rostock, sollte nach der Wende eigentlich wieder eröffnet werden, ist auch nichts geworden, wurde in Rostock dann auch abgeschafft. Und dann seit 1980, als die Solidarność-Bewegung begann, war ohnehin Polen ja etwas für Deutsche nicht so geeignet. Und ich erinnere mich, war 1968, als die Truppen einmarschierten, ich dachte also bis zu diesem Jahr immer noch, dass die NVA auch einmarschiert wäre und erfuhr erst jetzt, dass die DDR-Truppen davor standen, aber nicht einmarschieren durften und sollten. Das wusste aber vorher wahrscheinlich auch keiner. Und auf dem Wege von Warschau nach Rostock erfuhr ich von dort. Und ich weiß, mich hat Polen damals sehr stark beeindruckt, weil ich den Eindruck hatte, die gehen einen ganz anderen Weg als die DDR. Das war freizügig, die Menschen reisten, die reisten ins kapitalistische Ausland. Die hatten so banale Sachen wie Nivea-Creme und irgendwelche Stricksachen da liegen, die wir alle nicht kannten. Prag war anders. Und da haben wir also gemerkt, so nach und nach, wie eng das war in der DDR, wo vieles einfach eingeengt wurde, von Reisen bis über andere Alltagsartikel.
Ja, in Lichtenberg? Ja, Sie sagten, dass es also Sekretäre gab von der Sektion, die von außen gekommen sind, in die Sektion hinein und möglicherweise mit diesem Haus in Verbindung standen. Wissen Sie darüber, was haben Sie sich selbst da eingeschränkt gefühlt? Wusste man, hat man unter der Hand gewusst, wer das ist?
Es wurde getuschelt. Also wir hatten einen sehr interessanten jungen Mann, der Sekretär des Sektionsdirektors war und aus dem der Betriebswirtschaft kam. Und da wunderten wir uns, also normalerweise kam dann jemand, der was mit Sprachen zu tun hatte, ein Germanist oder ein Slavist oder ein Anglist, der dann die Sekretärsaufgaben für den Dekan machte. Und da tauchte dieser Mann auf. Und wir wunderten uns sehr. Und dann kam er an und sagte, er würde Computereinführungen machen und dann, wir kriegen ja alle keinen Computer. Und dann habe ich, ich weiß nicht, habe jeden Sonntag kam er dann und machte mit uns Computerkurse. Und im Nachhinein haben wir dann erfahren, er erfuhr von uns natürlich auch einiges und das offensichtlich war er dann von der Stasi eingesetzt gewesen. Und ich meine, es hat mich auch eigentlich sehr stark beeindruckt bis heute, dass eine meiner Kollegen, mit der ich ein Lehrbuch erarbeitet habe, ganz eng zusammengearbeitet habe, von der ich dann erfuhr, dass sie für die Stasi gearbeitet hat. Und in der Statistik waren etliche. Also bei einigen haben wir es vermutet und bei einigen wussten wir, wenn man eine bestimmte Funktion einnimmt, dann hat man Kontakte. Aber bei vielen habe ich es eben nicht vermutet und es waren doch mehr als einem lieb gewesen wäre.
Kollegin Latz, richtig, ne?
Ja, Sie haben die Bücherverbrennung angesprochen an der Schule in Ihrer Kindheit. Habe ich noch nie gehört. Also ich würde gerne mal wissen, war das eine Sache, die nur in Ihrer Schule stattfand oder nur in Ihrer Klasse oder war das eine Sache, die größere Kreise gezogen hat? Und Sie haben ja auch nie gesagt, dass die hätten die Bücher vorhanden haben, kein Glück gebracht, weil es Ihnen so wertvoll erschienen. So kam das Bücherverbrennung, also gab es andere, die noch was mitgebracht haben?
Ja, es haben einige was mitgebracht. Es war offensichtlich die Initiative eines FDJ-Sekretärs. FDJ ist Ihnen klar, ne? Freie Deutsche Jugend, in der wir ja alle drin waren. Ab 14 Jahren, wir kriegten einen Antrag und zwei Anträge, einen für die FDJ und einen für die DSF, Deutsche Sowjetische Freundschaft, und da wurde gesagt, jetzt unterschreibt man. Und dann waren wir alle Mitglied von beiden Organisationen. Das ging, also in unserer Klasse hat auch keiner gesagt, ich mache das nicht, weil er vielleicht religiös gebunden wäre oder so, das haben wir alle dann gemacht. Ich habe es von anderen nicht gehört. Ich hab's also, ich weiß es nur, weil es an unserer Schule war und weiß, dass es auch Schüler gegeben hat, die Bücher mitgebracht haben. Ich vermute, es ist die Initiative dieses FDJ-Sekretärs, der sich vielleicht hervortun wollte oder eine Anleitung hatte, dass es auch in anderen war, in größerem Maße.
Das ist,
ja, das war also der Anlass, dass Bücher bürgerlicher Literatur, also dazu zählt auch kein Mal. Und Trotzköpfchen, das habe ich, muss ich im Nachhinein noch lachen, das war natürlich nun wirklich nichts Ideologisiertes. Und es ging dann um diese beiden Bücher und sie sollten dann im Verband sein. Und dann haben sie wohl auch ein Feierchen veranstaltet. Habe ich Ihren Namen Kriegler richtig gehört? Schöner Name.
Ein Kompliment nehmen wir. Die Elterliste geht weiter. Darf ich die Wortmeldung bitte? Ja, bitte. Also nochmal Axel Büssen.
Sie hatten erwähnt, irgendjemand hätte zu Ihnen gesagt, Sie konnten als Arbeiterkind studieren, jetzt tun Sie auch was für den Staat. Können Sie sich denken, ob das eine allgemeine Haltung war, ob das vielleicht sogar eine Motivation war, Arbeiterkinder bevorzugt studieren zu lassen und sie nachher vielleicht gewinnen konnte, oder?
Ja, das war ja das eine, dass die DDR brechen wollte mit dem Bildungsmonopol, dass nur Kinder begüterter Eltern studieren konnten. Und auf der anderen Seite denke ich schon, dass man einfach für die Partei und für den Staat seine Kader heranbilden wollte. Und wenn ich es verstehe, bei jungen Menschen so ein Gefühl der Dankbarkeit zu entwickeln, kann ich vielleicht auch damit rechnen, dass sie dann auch tatsächlich dankbar sind und dann für mich arbeiten. Ich denke schon, das ist einfach Methode gewesen. Denn ich weiß, wir hatten in unserer Studentengruppe ein Mädchen, die hatte die ABF, also Arbeit- und Bauernfakultät, besucht, wo Kinder vorbereitet wurden, die eben auch aus dem richtigen Elternhaus stammten, die vorbereitet wurden für ein Studium. Und da wurde also ständig gesagt, aber weil sie dann doch eigentlich nicht so richtig konnte, aber sie kommen doch aus der ABF. Und da war auch wieder im Hintergrund, also wir haben ja schon was für sie getan, jetzt möchten wir doch mal Ergebnisse sehen. Übrigens, ich bin nie angesprochen worden, ob ich für die Staatssicherheit arbeiten möchte. Ich weiß, dass andere aus meiner Gruppe angesprochen wurden. Habe später auch erfahren, wir hatten, wenn wir Wir hatten ja viel Kontakte zu Russen. Hier war ja eine Garnison und da sind wir dann hingegangen, haben russische Filme gesehen. Die selber durften ja nicht raus. Und dann sind wir hingegangen oder wenn wir wussten, es ist ein Schiff da, sind wir aufs Schiff gegangen. Das ging alles. Wir haben ja später begriffen, warum das ging. Wir hatten meistens jemanden bei, der uns betreut hat. Der sprach fantastisch Russisch und das war für uns natürlich, wir wollten ja auch alle so gut sprechen können. War für uns einfach enorm und der hat uns offensichtlich einen Weg geebnet. Und wie wir nachher, also ich habe nach der Wende erfahren, er hat hier gearbeitet in diesem Gebäudebau und war Oberstleutnant. Und deshalb konnten wir auch einfach auf ein russisches Schiff oder in die russische Garnison, da kam auch kein Mensch rein. Das war ja alles.
Weitere Wortmeldung. Dann habe ich jetzt eine Frage nach der dritten Hochschulreform. Die haben wir hier ab und zu schon erörtert. Und einige wissen ja, dass, nicht wahr, von Kollegen gesagt wurde, es war eine großartige Sache, es war eine sehr gute Sache. Worauf ich abheben möchte, ist die Verbindung zur Praxis. Wir haben in den Naturwissenschaften gesehen, dass es da relativ einfach war, die Verträge mit den Betrieben der Region zu schließen über die Forschungsschwerpunkte. Wo lag jetzt der Praxisbezug der, sagen wir, gesellschaftswissenschaftlichen Fächer? Da hatten wir also unsere Probleme, das zu finden, denn im Grunde wird ja in den Gesellschaftswissenschaften kein Schiff produziert. Und da kann man eigentlich keinen Vertrag mit dem Betrieb machen. Wo war nach der dritten Hochschulreform, die wir dargestellt haben, Sektionen und bestimmte Nachteile und sagen wir mal eine Straffung der Organisation, wo war nun der Bezug, vertraglich gesehen, zur Praxis? Die ja, das war ja vorgesehen. Und ich in der Zeit, na, Sie waren nicht Direktorin, aber Sie waren ja Mitglied.
Ich denke einfach zur Volksbildung.
Gut.
Lehrerausbildung. Nur. Denn es war ja die gesamte Slavistikausbildung degradiert zur Lehrerausbildung. Gab ja dann nichts weiter.
Ja.
Und es war auch zur Volksbildung, gab es immer Kontakte, muss ich sagen. Aber ich möchte vielleicht nochmal ein fröhliches Beispiel anführen von Kollegen, Freunden und Genossen, die ich geschätzt habe, weil sie eben so waren. Wir hatten eine ganz engagierte Genossin, die zum Teil sehr engagiert auftrat für die Partei und für die Ideen der Partei, aber die immer menschlich dabei war. Und die musste als bediente Lehrerin des Volkes mal auf einem Lehrerkongress einen Vortrag halten. Und dann wurde gesagt, Genossin Willis, geh jetzt mal zu dem Genossen Hager. Das war ja eine Persönlichkeit im Politbüro. Der wird dir sagen, ob du den Vortrag so bringen kannst. Und da ist sie mit ihrem Vortrag hinmarschiert. Und da hat er gesagt, er hätte den Vortrag gelesen und sie müsste da und da was ändern. Und da hat sie gesagt, Genosse Hager, entweder ich halte den Vortrag so, wie ich ihn hier habe, oder ich werde nicht auftreten. Ich habe 20 Jahre lang in der Schule gearbeitet. Ich habe Funktionen in der Schule betrieben. Ich weiß, wie die Schule ist. Ich möchte vor dem Lehrerkongress das so sagen. Und es geht. Ich nehme an, hat kaum jemand gesagt, wenn die dann mal gehört haben, dass tatsächlich jemand mal widerspricht. Oder wir wollten, weil wir gemerkt haben, die Fächer Russisch-Deutsch-Lehrer, da waren immer ganz schwache Studenten drin. Das war eigentlich, wenn alles andere nicht mehr ging, dann wurde man Russisch-Deutsch-Lehrer. Und das waren so schwache Leute manchmal. Und da haben wir gefordert, wir wollen Aufnahmeprüfung machen. Und haben das ans Ministerium geschrieben und da hat das Ministerium geantwortet, dass das nicht ginge. Das wäre ein Misstrauen gegenüber der Volksbildung, die ja Abiturzeugnisse herausgegeben hätten. Und da hat diese besagte Kollegin zurückgeschrieben, das wäre ja dann genauso, als wenn ein Kind an Sport studieren möchte und vielleicht amputiert ist. Oder wenn jemand, der ganz schwache Stimmbänder hat, plötzlich Musik studieren möchte. Wenn aber jemand Angst vor Kindern hat, keine Sprachbegabung hat und auch sonst mittelmäßig ist, der kann Russischlehrer werden. So, und dann war die Sache erledigt. Ja. Aber solche Leute waren wenig.
Stefan, wir haben noch Zeit. Stefan, herein.
Es hat eine Emanzipation. Du findest mich natürlich, wie Sie, ich wollte sagen, dass ich dargestellt habe, haben Sie als Frau in Ihrem Institut beziehungsweise auf der wissenschaftlichen Ebene. Also so habe ich das natürlich nicht gewesen, als Frau in Ihrer Institution zu sein, oder?
Ja. Ja, das ist ja die Schwierigkeit unseres Faches. Es gab immer wenig Männer. Also waren wir hatten 5 Männer bei 25 Mitarbeitern. Und insofern waren die Frauen ohnehin in der Überzahl. Allerdings von den 4 Professoren gab es eine Frau. Musste auch sein. Also man musste auch immer eine saubere Weste haben und dann kam auch mal eine Frau ran. Also ich meine, das war früher auch schon so ähnlich wie heute, dass Frauen im Studium häufig sehr gute Ergebnisse haben, auch noch promovieren, dass dann schon weniger Frauen als Männer sich habilitieren und wenn es dann um die Besetzung von Stellen geht, immer schwieriger wird für Frauen. Das ist also nach wie vor so, besonders für Frauen, die dann Familie haben wollen, was übrigens zu DDR-Zeiten kein Problem war. Also fast alle Frauen hatten im letzten Studienjahr ein Kind und es gab eine gesicherte Arbeitsstelle, nicht die, die man haben wollte unbedingt, aber eine Arbeitsstelle kriegte man ja auf jeden Fall. Und auch da habe ich Unterschiede gemerkt, dass man sich einsetzen kann für Studenten. Ich hatte also den Vorschlag gemacht, wir gehen nach den Leistungen. Die einzige Studentin, die mit Auszeichnung ihr Studium abgeschlossen hat von meiner Gruppe, sucht sich von den 25 Plätzen den besten Platz aus. Und dann kommt die zweite und die dritte und so weiter. Dann wurde ich mal zur Bezirksleitung bestellt, wurde mir gesagt, so geht das nicht. Es geht wieder darum, wo der Staat ihn braucht. Das ging dann teilweise über Beziehungen. Dann kam irgendein Absolvent mit besten Noten auf irgendein Dorf, weil da ein Russischlehrer gebraucht wurde. Das war ein bisschen schwierig. Und dann gab es, ich weiß, da hatte ich eine ganz interessante Aussprache, habe aber dann doch erreicht, dass diese Studentin dahin kommt, wo sie gerne hin wollte. Wir haben dann spaßhaft immer gesagt, man geht dahin, wo der Staat einen braucht.
Ja. Nochmal, Kolja, bitte.
Ja, ich habe davon geredet, dass oftmals nach den Sommerferien Lehrer gefehlt haben im Kollegium. Mhm. War das eine allgemeine Sache, dass überall Leute gefehlt haben, oder war das nur ein Phänomen, was auf die Lehrer bezogen war?
Ich denke überall. Bloß während die anderen natürlich das ganze Jahr über sich irgendwie absetzen konnten, war bei den Lehrern das so, es fiel erst wieder auf, wenn die Sommerferien vorbei waren. Und nach den Sommerferien merkten wir dann, dass wieder Lehrer fehlten. Und es war aber gerade in den Jahren vor 60, ich denke mal ab 57 vor allem, 57 bis 61, bis zur Schließung der Grenze, war das schon ein großes Problem, dass eben viele verschwanden. Und zwar eben gerade Leute, die sich vorstellen konnten, mit meiner Ausbildung kann ich im Westen auch was anfangen. Die dann auch eine bestimmte Sicherheit hatte.
Ja, dann habe ich Axel Büsser und dann Anne Lützenbauer.
Sie hatten gesagt, ein Kollege von Ihnen wurde entlassen, weil er die Ergebenheitsadresse 1968 unterschrieben hat. Ist er wirklich deswegen in direkter Folge entlassen worden oder wurde dann später ein anderer anders gesucht? Weil ich habe in Erinnerung, dass da keiner direkt gefeuert wurde.
Man hatte vorher schon versucht. Es war ein sehr kritischer Mensch, der nicht zu allem Ja und Amen gesagt hat, und da er nicht Genosse war, wurde er auch nicht weiter geschont in dieser Hinsicht. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass extra seinetwegen diese Wandzeitung etabliert wurde und alle unterschreiben sollten. Sie wollten praktisch öffentlich herausfinden, dass er gegen den Einmarsch der sowjetischen Truppen ist. Und er hat nicht unterschrieben. Und das war der Anlass, und daraufhin wurde er entlassen. Der Mann wollte promovieren, wurde dann, das entfiel, dann wurde er als Übersetzer an die Warnewerft geschickt und hat dort bis 89 gearbeitet, kam dann 89 zu mir und sagte, er würde doch wirklich die letzten paar Jahre, die er noch bis zum Rentenalter braucht, wieder an der Universität arbeiten. Aber Sie werden nicht glauben, wie schwierig es war, zu erreichen, dass dieser Mann, der praktisch sein ganzes Leben hat anders gestalten müssen aufgrund dieser Sache, ihn für diese Zeit, es waren glaube ich 2,5 Jahre, die er noch hatte, für diese Zeit hier zu beschäftigen.
Können wir nochmal den Namen sagen? Nein. Das ist bitte Datenschutz.
Achso, okay.
Also wenn der Betroffene zustimmt, er darf sich dann wieder beleihen. Das ist ein Kollege, und schon wieder im Kopf. Haben wir ein bisschen daran.
Also mich würde interessieren, was Sie sich von der Evaluation von der Gesellschaft in Bayern erwartet haben. Wurden da vielleicht noch auch zum Vertrauen der Satzung gehalten können, wenn Sie Sprachunterricht oder war Ihnen klar, dass da ja, keine Chance mehr besteht und wollten da einfach noch mal eine Bestätigung der Satzung vorbereiten, die Sie gearbeitet haben, was man erzählte. Und dann würde ich jetzt hier noch mal was sagen können, wie wir das selbst in den Reichstag aufzunehmen.
Zu Ihrer ersten Frage, ich denke, Herr Beilis hat bei mir eine Rolle gespielt. Ich bin oft gefragt worden, warum ich mir das überhaupt noch antue. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich kann nicht so aufgeben und irgendwas muss immer noch gemacht werden. Wirklich bis zum Schluss, bis man sagen kann, jetzt braucht nichts mehr. Ich wollte natürlich auch, ich wollte zweierlei. Ich wollte eine Bestätigung haben, dass die Slavistik nicht geschlossen wird, weil sie schlecht ist. Sondern